Das Kafka-Jahr, das stellt ja alle möglichen Fragen in Bezug auf den weltberühmten Autor. Aber Kafka queer lesen, ja, das geht. Die LiteraturwissenschaftlerInnen Lisa Hellmann und Andreas Krass vom Projekt Queer Reading an der Humboldt-Universität zu Berlin haben für uns mit ihrem literaturwissenschaftlich queeren Blick Franz Kafkas Roman Das Schloss mal unter die Lupe genommen. Und diesen Roman, den senden wir derzeit als Lesung. Beide begrüße ich jetzt hier im Studio von Radio 3, Lisa Hellmann und Andreas Krass. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
Und bevor wir zu Kafka kommen, uns ihm widmen, erst einmal zur Erläuterung, was genau hat es denn mit dieser Methode des Queer Readings auf sich, Andreas Krass?
Ja, Queer Reading, das heißt eigentlich so viel wie queere Lektüre, und vielleicht muss man erst den Begriff queer erläutern. Das ist ein englisches Wort und das war ursprünglich eine diskriminierende Bezeichnung für Homosexuelle, und das Wort ist mit dem deutschen Wort quer verwandt, und queer wird heute als Sammelbegriff verwendet für alles, was quer zur heterosexuellen Norm steht, also für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Man kann queer aber auch als Tätigkeitswort verstehen, also als queeren. Und das wäre sozusagen ein Infragestellen der heterosexuellen Norm. Und das kann man eben auch machen innerhalb der Literaturwissenschaft. Das wäre also sozusagen der Versuch, Texte ohne eine heteronormative Brille zu lesen, mhm, und in einer queeren Perspektive zu betrachten.
Das möchte ich noch ein bisschen genauer wissen. Lisa Hellmann, was macht einen queeren Blick auf literarische Texte aus? Worauf achten Sie ganz praktisch dann beim Lesen?
Ja, also mich interessiert beim Queer Reading, also interessieren mich zwei Dinge. Zum, mhm, einen, wie Queerness selbst in Texten zum Vorschein kommt. Das können bestimmte Motive oder Elemente sein, die sich eben, einer heterosexuellen und auch zweigeschlechtlichen Norm nicht ganz entsprechen. Also beispielsweise Figuren, die uns ambivalent erscheinen, zwischen den Geschlechtern stehen oder eben auch ein Begehren äußern, das der Norm nicht entspricht. Eine andere Ebene ist für mich noch so eine systemische Ebene, sage ich jetzt mal so. Und zwar interessiert sich Queer Reading auch für die Momente in Literatur, wenn sich Literatur zu Normen und Wertvorstellungen verhält. Also wenn sie Normen quasi hinterfragt, Normen aufzeigt, sie dekonstruiert. Und ein Queer Reading interessiert sich genau dann für diese Momente, wenn es zu einer Destabilisierung von Normen kommt.
Das sind also die Zwischentöne, die ja nicht immer ganz so plastisch möglicherweise einem ins Auge springen. Also da braucht man schon einen ganz bestimmten Blick. Mit dieser Queer Reading Methode haben sie sich für uns Das Schloss von Franz Kafka angeschaut und gelesen. Und wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Anfang des Romans. Ich erinnere noch mal kurz, worum geht's? Der Landvermesser K. ist als Fremder in einer Grafschaft angekommen. Der Empfang war alles andere als freundlich. Gerade hat K. den Boten Barnabas kennengelernt, der ihm eine Nachricht aus dem Schloss überreicht hat. Und K. legt viel Wert darauf, dass Barnabas ihm weiter als Bote zur Verfügung steht. Es liest der Schauspieler Ulrich Mattes.
Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich merke dabei, dass es doch recht schlecht eingerichtet ist, dass ich nur auf dein zufälliges Kommen angewiesen bin, wenn ich etwas aus dem Schloss brauche.
Ich würde jetzt fragen,
wenn ich dich jetzt nicht zufällig noch erreicht hätte, wie du fliegst. Ich dachte, du wärst noch im Haus. Wer weiß, wie lange ich auf dein nächstes Erscheinen hätte warten müssen. Du kannst ja, sagte Barnabas, den Vorstand bitten, dass ich immer zu bestimmten, von dir angegebenen Zeiten komme. Auch das würde nicht genügen, sagte K. Vielleicht will ich ein Jahr lang gar nichts sagen lassen, aber gerade eine Viertelstunde nach deinem Weggehen etwas Unaufschiebbares.
Ein Ausschnitt aus Kafkas Das Schloss, gelesen von Ulrich Mattes, derzeit als Lesung bei uns im Programm von Radio 3. Und Sie haben es gerade gehört, wir haben ja Gäste hier. Lisa Hellmann und Andreas Krass vom Projekt Queer Reading von der Humboldt-Universität Berlin. Und ich möchte nochmal fragen, wie genau Sie lesen. Zum Beispiel mit einem queeren Ansatz, ja, diese Figur des Barnabas und auch seine Beziehung zum Landvermesser K. Was hören Sie dadurch? Was lesen Sie möglicherweise auch zwischen den Zeilen?
Also wenn man die heteronormative Brille auf hat, dann wird man sich vor allen Dingen danach dafür interessieren, in welcher Beziehung der Protagonist zu den weiblichen Figuren steht, und man wird nach seiner Beziehung zu Frieda fragen. Aber bevor er die überhaupt kennenlernt, lernt er den Barnabas kennen. Und die Art und Weise, wie K. Barnabas betrachtet, ist unseres Erachtens homoerotisch getönt. Es gibt solche Sätze wie, dass Barnabas die Lippen männlich und doch sanft öffnet. Er wird von K. mit einer Frau und ihrem Säugling assoziiert, die er vorher gesehen hat. Es heißt, dass die Gedanken von K. sich verwirren, anstatt auf das Zielgerechte zu bleiben. Das heißt also, es kommt zu einer Verwirrung. Und nachdem sich Barnabas verabschiedet hat, eilt K. ihm hinterher, ruft ihn zurück und dann fragt Barnabas, sollen wir auf dein Zimmer gehen? Dann sagt K., das geht leider nicht. Dann sagt er, dann folge doch mir zu mir nach Hause. Ich muss mich aber bei dir einhaken. Und dann gehen die Arm und Arm in das Haus von Barnabas und dann sagt Barnabas, hier ist ein abschüssiger Weg. So, pass auf, dass du nicht fällst. Also auf einer metaphorischen Ebene, aber auch auf einer ganz oberflächenoffensichtlichen Ebene gibt es doch Markierungen dafür, dass hier so ein Raum der Intimität und des Begehrens zwischen diesen beiden Männern sich entspinnt. Aber in dem Moment, wo sie die Schwelle übertreten, schreckt K. zurück, fühlt sich betrogen, sagt, das war doch alles Maskerade. Das heißt also, sein Begehren kehrt wieder zurück in die Norm.
Ein Möglichkeitsraum, der also geöffnet wird, aber lässt er auch Ambivalenzen zu, Lisa Hellmann? Also gibt es auch andere Deutungsmöglichkeiten für genau diese Zärtlichkeit zwischen Barnabas und K.? Schließlich heiratet K. ja später dann doch Frieda.
Ja, ich glaube, die Figur Frieda ist für die Beziehung Barnabas und K. Tatsächlich sehr interessant, denn es gibt diese Stelle im Schloss, wo Frieda selber sagt, oder auch die Wirtin über sie sagt, dass sie sich geopfert habe, um K. zu retten. Und das finde ich doch ist eine sehr interessante Stelle, denn was heißt das eigentlich, wenn eine Frau sich opfert, um einen Mann zu retten? Und in dem Fall, so lese ich das, diese Stelle ist eben auch in Bezug auf die Familie von Barnabas und Barnabas selbst. Also darauf bezieht sie sich. Und Frieda opfert sich eben, um K. vor der Familie von Barnabas zu retten. Und nicht nur Barnabas, sondern die ganze Familie scheint so eine Art queere Position einzunehmen, also eine Außenseiterposition, die am Rande der Gesellschaft lokalisiert ist. Und dadurch, dass K. sich mit ihnen einlässt, wird er ja, er ist schon als Fremder markiert, aber er wird eben noch einmal mehr auch zum Außenseiter. Und Frieda, indem sie sich mit ihm eine Beziehung eingeht und ihn auch heiratet, opfert sie sich und rettet ihn. Und die Rettung heißt hier aus meiner Sicht, dass es eine Art Hinüberholen zurück in den heterosexuellen Rahmen von K. ist.
Wie gut das funktioniert, steht dann auf einem anderen Blatt. Ja. Welche Entdeckungen haben Sie denn darüber hinaus gemacht? Könnte man noch mehr Queerness sozusagen in das Schloss entdecken, Lisa Hellmann?
Ja, eine sehr interessante Figur ist aus meiner Sicht des Weiteren Amalia, die Schwester von oder eine der Schwestern von Barnabas, die sich auch diesem System, das sich im Schloss zeigt, das man als ein sehr patriarchales und auch heteronormatives, also Heterosexualität als Norm sehendes System offenbart. Diese Figur ist insofern besonders, weil sie sich dem Ganzen widersetzt, ganz klar. Also sie ist ja auch mit der Grund, warum die Familie von Barnabas ausgeschlossen wird, warum sie auch zu Unaussprechlichen werden, auch so ein kleiner queerer Marker vielleicht an der Stelle. Was tut sie? Sie widersetzt sich im Endeffekt den Rollenerwartungen an sie, den geschlechtlich markierten Rollenerwartungen an sie, und sie will sich eben diesem System nicht fügen. Und für mich hat dadurch diese Figur der Amalia auch ein queeres Potenzial.
Das lässt ja auch viel Interpretationsräume. Diskutiert man die dann auch untereinander, Andreas Krass?
Ja, sehr. Also wir haben heute schon mal eine Probediskussion geführt und haben uns darüber ausgetauscht. Und das sind sehr, sehr lebendige Gespräche. Und was uns dabei auch aufgefallen ist, dass in diesem Roman das Schloss, die queere Perspektive mit der jüdischen Perspektive verbunden wird. Also dass es sozusagen ein doppeltes Außenseitertum ist, mit dem K. markiert wird.
Die Differenzerfahrung vielleicht kann man so nennen, oder?
Unbedingt. Unbedingt. Und es ist so, dass ja in dem Wirtshaus K. als Landstreicher zuerst bezeichnet wird und sagt er, nein, ich bin der Landvermesser. Und wenig später heißt es, sagt der Erzähler, er ist der ewige Landvermesser. Mhm. Er ist also derjenige, der ewig das Land durchmisst und damit eine Hassfigur. Also kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Kafka ganz deutlich anspielt auf diesen Mythos, um damit die Hauptfigur doppelt als differente Figur zu markieren.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass das durchaus eine Intention des Autors war, hier welche Möglichkeitsräume auch immer, aber eben Differenzerfahrung, ob jetzt queer oder aus einer Minderheitenerfahrung des Jüdischen heraus, zu argumentieren literarisch?
Ja, absolut. Also da würde ich absolut zustimmen. Es zieht sich einfach wie so ein Netz durch den Roman, insbesondere auch nochmal die Ahasver-Figur, also die Figur des sogenannten ewigen Juden, die findet sich wirklich mehrfach an verschiedenen Stellen. Also es geht sehr viel darum, um Ruhelosigkeit, die Kar verspürt. Er kann nicht zur Ruhe kommen, er muss ewig wandern und er kommt dadurch auch an Orte, an die er eigentlich nicht soll. Mhm. Und dieses Wandern, das destabilisiert auch diese ganze Ordnung. Sie wird in ihrer ganzen Absurdität auch offenbar, indem Kar immer wieder eindringt in Orte, in die er nicht soll, Fragen stellt, die er nicht stellen soll. Diese Symboliken oder ahasverischen Symboliken, die finden wir an einigen Stellen, nicht nur bei K., sondern auch noch bei anderen Figuren in dem Roman.
Lisa Hellmann und Andreas Krass, wie sehr werden denn solche Ansätze inzwischen auch in der Literaturwissenschaft tatsächlich diskutiert? Welche Erfahrungen machen Sie da?
In der englischsprachigen Literatur wird das schon lange diskutiert. Die deutsche Forschung ist da eher etwas zurückhaltend. Besonders wichtig ist das Buch von Saul Friedländer, das Kafka-Buch, wo das eine der Hauptthesen ist, dass es bei Kafka um sexuelle Differenz geht und dass das sein Werk und sein Leben bestimmt.
Mhm. Hat sich Ihr eigener Blick auf Kafka durch Ihre Methode jetzt nochmal verändert, Lisa Hellmann?
Ja, ich hatte Kafka vor vielen Jahren einmal gelesen und mir ist damals, glaube ich, schon so einiges aufgefallen, was ich aber nicht benennen konnte. Und jetzt, da ich den Roman nochmal wieder gelesen habe, eben auch mit diesem methodischen Zugriff des Queer Readings, ist mir, glaube ich, viel mehr aufgefallen, was mir so in ersten Lektüren gar nicht so klar war. Und mir ist vor allem aufgefallen, wie ambivalent vieles in diesem Roman ist. Es gibt keine klaren Grenzziehungen auf geschlechtlicher Ebene oder auch wenn es um das Begehren geht, sondern es gibt ganz viele Figuren und auch Momente, die eher in einem dazwischen angelagert sind.
Also ich hoffe, Sie haben unseren Hörerinnen und Hörern jetzt Lust gemacht, Kafka mal anders zu lesen. Lisa Hellmann und Andreas Krass vom Projekt Queer Reading der Humboldt-Uni Berlin. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Und mehr Infos zum Thema Kafka finden Sie natürlich auch bei uns im Netz auf radio3.de, zum Beispiel auch zum Queerreading-Projekt der Humboldt-Uni. Hinweisen möchte ich aber auch und unbedingt auf unseren langen Franz-Kafka-Abend am kommenden Sonntag hier live im Haus des Rundfunks in der Masurenallee.